Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr, von Herzen will ich dir danken, dass du auch heute Morgen hier bist. Und ich danke dir, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und an uns handelst. Herr, schenk uns offene Herzen, offene Ohren. Amen. Also, liebe Schwestern und Brüder, das ist kein neues liturgisches Instrument, sondern es ist, was es zu sein scheint, ein Baumpfahl. Ich gebe zu, ich pflanze gerne Bäume. Es macht mir Spaß. Und wenn irgendwo, wie bei uns im Wäschegarten, eine Linde aus vernünftigen Gründen abgesäbelt werden musste, dann werden drei neu gepflanzt. Ich mag es einfach, dass es Bäume gibt. Aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel finde ich es sehr schön, wenn im Sommer bei brütender Hitze Schatten erreichbar ist. Was gibt es Schöneres, als an einem Sommerabend unter einem Baum zu sitzen und diese Atmosphäre zu genießen? Das ist was Feines. Wir haben auch gerne Apfelbäume gepflanzt und eins weiß ich, Äpfel aus dem Garten schmecken anders. Die haben wir nicht gespritzt und so weiter, sondern so wie sie sind, sind sie und die sind gut. Ja, und wenn ich einen Baum neu gepflanzt habe, braucht er einen Baumpfahl. Aus zwei Gründen. Der erste, es gibt Tage, da steht so ein 30, 40 Zentimeter hohes kleines Bäumchen ganz gut da. Aber dann gibt es auch Tage, und ihr wisst, auf der Eisenstraße weht 3 Tage im Jahr kein Wind. Und wenn es stürmt, stürmt es auf der Eisenstraße richtig. Da sind die kleinen Bäumchen ganz froh, wenn es einen Baumpfahl gibt, der ihnen Halt bietet. Manchmal scheint es überflüssig, aber manchmal brauchst du es dringend. Und wenn Leute Gras mähen und sehr eifrig Gras mähen, dann ist es doch schön, wenn so ein Baumpfahl signalisiert, bitte lass etwas Abstand. Es gibt Dinge in diesem Grundstück, die habe ich 3-mal gepflanzt. Weil nach jeder Rasenmaut waren sie weg. Der Baumpfahl ist ein Signal. Ja, und wenn der Baumpfahl seine Schuldigkeit getan hat, der Baum groß und stabil genug ist, dass man sieht und dass er auch im Sturm hält, dann hat er einen guten Heizwert. Also rundum nützlich. Ich habe diesen Pfahl mitgebracht als Bild. Hast du eigentlich einen Baumpfahl für dein Lebensbäumchen? Hast du einen Halt für stürmische Zeiten? Es ist fatal, wenn ich diese Frage mit Nein beantworten muss, wenn es angefangen hat mit Stürmen. Dann ist es zum Besorgen und Einschlagen dieses Pfahls ein bisschen spät. Es ist immer nützlich, wenn ich diese Vorkehrung dann treffe, wenn ich die Hände frei habe und noch kein Druck da ist. Und so ein Halt in Lebensstürmen, der ist sehr, sehr nützlich. Und weil Jesus weiß, wie sehr wir das brauchen, deshalb sendet er Botschaften, die uns daran erinnern, kümmere dich darum, dass dein Lebensbäumchen einen Pfahl hat, der Halt gibt. Johannes der Apostel hat diese Botschaft geschrieben. Er ist sozusagen der Botschafter. Ich werde diesen Pfahl jetzt erstmal aus der Hand legen. Ich lese uns den Predigttext. Er steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Abvers 12. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen, Christi Namen willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Mir fallen ein paar Dinge auf. Offensichtlich interessiert sich der Johannes nicht dafür, dass in der Gemeinde auch viele Frauen sind. Die lässt er einfach weg. Das kann bitte nicht sein. War übrigens auch damals nicht üblich. In anderen Briefen ist sowohl von den Schwestern als auch von den Brüdern die Rede. Das macht mich stutzig und immer wenn mich etwas stutzig macht in der Bibel, will ich wissen, womit habe ich es hier zu tun? Und die Antwort ist bei diesem Text gar nicht kompliziert. Johannes meint nicht diejenigen, die Väter sind, sondern er meint verschiedene biografische Stufen. Und er unterscheidet zwischen den Kindern, den Jugendlichen und den Erwachsenen. Und das macht sehr wohl Sinn. Komme ich dann gleich noch drauf. Das Zweite, welches Thema ist eigentlich gemeint? Womit haben wir es hier zu tun? Worum geht es eigentlich? Das steht im Vers 8, der nicht Bestandteil des Predigttextes ist. Dort heißt es, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Diese Auseinandersetzung zwischen Gott, der das Licht ist, und Satan, der Finsternis verbreitet. Diese Auseinandersetzung ist das Thema des Johannes. Und diese Auseinandersetzung dauert so furchtbar lange. Wäre das nie herrlich, wenn nach der Auferstehung Jesu mit der Finsternis Schluss ist? Alles, was Menschen quält, weg ist. Das wäre schön. Wir haben doch die Verheißungen. Ja, es sind die Verheißungen der Vollendung, die Verheißungen des Himmels. Und wir leben in der Zeitphase, in der diese Auseinandersetzung läuft, in der der Satan versucht, das Licht zu verdunkeln und Jesus Christus dem Licht immer wieder neue Kraft gibt und die Finsternis vertreibt. Und in dieser Zeit brauchen die Menschen ganz schön Geduld. Ich hätte gerne die schnellen Erfolge. Kommt jemand zu mir, hat ein Gebetsanliegen, wir setzen uns hin, falten die Hände und sagen, Herr Jesus Christus, wir legen dieses Anliegen in deine Hände und schwupp, ist es geklärt. Das wäre nach meinem Geschmack. Und es ist nicht so. Ich kann vieles nicht erklären, warum es sich so hinzerrt und wir dranbleiben müssen. Aber die Gemeinde des Johannes hat das auch schon. Und Johannes sagt, ich bin Botschafter, und ich will euch fit machen für die Zeit dieser Auseinandersetzung. Denn Christus hat gesiegt. Ja, und dann schreibt er eben an diese drei Generationen. Ich werde die Verse nochmal nacheinander lesen. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Vergangenheit, vergeben sind. Johannes nennt einen Fakt. Das Kreuz ist passiert. Und Jesu Aussage, es ist vollbracht, ist ein Fakt. Und diesen Fakt kann niemand und nichts zurückdrehen. Diesen Fakt schreibt Johannes an die Kinder. Er meint damit diejenigen, die neu im christlichen Glauben sind. Die Gemeinde des Johannes waren zuvor einige Juden gewesen, aber sehr, sehr viele eben auch Heiden. Und in heidnischen Religionen sind die Regeln klar. Hast du einen kleinen Fehler gemacht, bring ein kleines Opfer, so halbes Päckchen Kaffee. Hast du einen großen Fehler gemacht, dann bring ein großes Opfer. denn du musst die Götter gnädig stimmen. Das ist heidnisches, religiöses Denken. Und in diesem Denken sind Heiden aufgewachsen. Atheismus, wie wir es heute kennen, in der Form gab es damals nicht. Und ganz viele, die neu im Glauben sind, bringen diese Logik mit hinein in den christlichen Glauben. Oh, ich habe einen großen Fehler gemacht. Was muss ich für Jesus tun? Was muss ich ihm opfern? Und Johannes sagt, nix. Das Opfer hat er gebracht. Wenn du bereit bist und bekennst ihm, ich habe das nötig zu bekennen, dein Opfer war auch für mich. Den Anteil, dass ich es bekenne, kriege ich nie los. Aber das Opfer hat Christus gebracht. Das ist ein Fakt. Übrigens ein geschichtlicher, ein historischer Fakt. Und wann immer dir jemand einreden will, tu dies, tu jenes, damit Gott dir gnädig ist und so weiter, darfst du durchwinken, ist Irrlehre. Christus hat ein für alle Mal das Opfer gebracht. Reich ihm die Hand. Rede mit ihm. Sein Opfer gilt für dich. Diese Logik, die uns dann manchmal in eine Richtung treibt, ich müsste was tun, die schleicht sich durch die Hintertüre immer mal wieder ein und dann darf ich sagen, nee, das ist überwunden. Das ist das Argument, das Johannes den im Glauben kindlich Denkenden auf den Weg gibt. Wir sind Gottes Kinder und das ist Fakt. Wann immer dich Zweifel beschleichen wollen, das ist Fakt. Christus hat bezahlt. Es ist vollbracht. Ein Klick, das im Flug hier Mikrofon ist. Gucken wir uns mal an, was Johannes den Vätern schreibt. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Die Väter stehen für die Erwachsenen im Glauben. Die, die im Glauben schon eine ganze Weile unterwegs sind. Ihr habt Erfahrungen gesammelt. Ihr seid an eure Grenzen gestoßen und ihr habt erlebt, wie Christus euch gehalten hat. Ihr hattet Zweifel und ihr habt erlebt, wie Christus diese Zweifel zerstreut hat. Ihr seid dunkle Wegstrecken gegangen und er hat euch an die Hand genommen und durchgetragen. Ihr hattet tolle Ideen, super hochfliegende Pläne und er hat gesagt, Vorsicht, bist du dir wirklich sicher, dass dieser Weg gut ist? Wir haben Erfahrungen gesammelt mit ihm und wir haben diesen Halt erlebt, dass ihr heute hier seid. Ist doch auch ein Zeugnis dafür, ja, er ist mein Halt. Und aus diesen Erfahrungen heraus prüft, was euch erzählt wird. Wer gewählt wird zum Kirchvorsteher, übernimmt die Aufgabe zu prüfen, was die Leute, die hier vorne mit dem Talar rumwedeln, so erzählen. Ihr habt die Autorität zu sagen, stopp, Herr Pfarrer, an dieser Stelle sind sie aber ein bisschen übers Ziel rausgeschossen oder haben sich um eine Wahrheit herumgemogelt. Klar, passiert. Selbst unterm Talar steckt ein Mensch. Prüft, was euch gesagt wird. Vergleicht es mit den Erfahrungen und vergleicht es mit dem Wort Gottes. Ihr, die Erwachsenen im Glauben, habt diese Autorität. Das ist wichtig in einer Zeit, in der der Satz, das lasse ich weg, das fühlt sich nicht gut an, ganz schön Raum greift. Ich hatte die Woche ein Erlebnis, junger Mensch, 13 Jahre alt, ging darum, dass was vorgelesen wird. Nein, das mag ich nicht. Ich mag es nicht, vor Menschen zu lesen. Ich möchte das nicht. Ich karikiere etwas. Natürlich mag ich das auch nicht. Hat mich einer gefragt, ob ich das mag, hier vorne zu predigen. Füße hochlegen jetzt in Warmbad und sich Brühe um den Bauch wackeln zu lassen, wäre auch schön. Was ich mag, ist das eine, aber was jetzt dran ist, ist das andere. Wie will ein junger Mensch, der das, was er nicht mag, nicht macht, wie will da im Leben bestehen? Wie will da eine einzige Prüfung bestehen? Wie will da im beruflichen Alltag klarkommen? Fragt euch auf Arbeit jemand, ob er das alles mögt? Es gibt Dinge, die sind dran. Da muss ich mich überwinden. Und am besten, ich lerne es als junger Mensch. Dann kann ich es als Erwachsener. Und das fühlt sich nicht gut an. Ich will das nie kleinreden. Ich weiß, dass Gefühle wichtig sind. Und wer seine Gefühle ständig überfährt, tut sich nichts Gutes. Gefühle sagen mir, wie es mir jetzt geht. Das ist ihr Wert. Aber die Gefühle können mir nicht sagen, was morgen gut ist. Das können sie nicht. Weil Gefühle nämlich nicht in die Zukunft gucken. Gefühle spiegeln das Jetzt. Deshalb, du darfst sagen, was du fühlst. Aber es gibt Situationen, dort heißt es, es gefällt mir nicht, aber ich werde es schaffen. Das ist erwachsen. Und ich wünsche euch solchen erwachsenen Glauben, der auch mal was durchsteht, auch wenn es einem nicht so sehr gut geht dabei. Und in den Situationen erlebe ich die Kraft Christi, der mich durchhalten lässt und mir auch hilft, dass ich im Widerstreit mit meinen Gefühlen auch mal was schaffen darf. Aber das Maß des Prüfens ist sein Wort, nicht meine Gefühle. Übrigens auch nicht die Mehrheiten und das Internet gleich gar nicht. Ich habe mich jetzt mit dem Arzt unterhalten, der stand vor mir und händeringend sagt er, ich habe jetzt reihenweise Patienten, die sich im Internet beraten lassen, wie sie ihre Diät halten. Und dann kommen die zu mir, wenn der Leber aussteigt. Weil im Internet wird gesagt, wie du die Pfunde los wirst. Aber dass es deine Leber krank macht, sagt ja keiner. Das Internet kann beraten, aber entscheiden muss ich selber. Erwachsen glauben. Herr, was sagt dein Wort? Und wenn es nicht per Buchstabe dasteht, ich denke jetzt an Eltern, die damit klarkommen müssen, dass ihre Kinder mit dem Handy so eine enge Beziehung haben, da steht wenig dazu in der Bibel. Irgendwie hat Jesus die Handys nicht so im Blick gehabt. Ja, dann muss ich aktuell fragen, Herr, was sagst du heute zu meiner Aufgabe, wenn die nächste Generation mit dem Handy mehr redet als mit den Eltern? Johannes geht noch einen Schritt weiter. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Johannes erlebt das Gleiche, was wir auch erleben. Junge Leute, die sich vom Wort Gottes berühren lassen. Jugendliche, die eine Freundschaft zu Jesus geschenkt gekriegt haben und leben. Das haben viele von euch auch erlebt. Denkt zurück an die junge Gemeindezeit. Was für Dinger wir losgelassen haben. Wir haben Risiken eingegangen und haben uns mit dem Staat angelegt, weil wir gesagt haben, Gottes Wort sagt etwas anderes. Und es gehörte Mut dazu, zur Mai-Demonstration nicht zu gehen. Das wurde nämlich aufgeschrieben und dann wurde es zitiert ins Sekretariat vom Direktor. Das wissen heute viele bloß nicht mehr. Ich habe es auch schon wieder oft vergessen. Junge Leute bringen eine Risikobereitschaft mit, die eben der Jugend eigen ist. Und es ist faszinierend, wenn du erleben darfst, wenn ein junger Mensch in seinem Leben aufräumt, wenn ein junger Mann auf seinem Rechner die Pornoseiten löscht, wenn eine junge Frau auf ihrem Handy Kontakte löscht, weil sie sagt, die tun mir nicht gut, wenn Leute plötzlich anfangen und Regeln, die mit dem Wort Jesu zusammenpassen, sagen, die will ich halten. Ich darf das miterleben, wenn junge Leute sich dazu entscheiden. Junge Menschen, die eigentlich so im Gottesdienst nie unbedingt auf ihre Kosten kommen. Unser Gottesdienst ist für Jugendliche nicht ganz so interessant. Na, da ist der offene Abend, gestern Abend in Marienberg und anschließend die Poolparty schon was anderes. Also wenn heute früh wenig Jugendliche da sind, die sind noch im Bett, weil die nicht gestern ins Bett sind, sondern heute. Aber wenn junge Leute miteinander diese Gemeinschaft entdecken und sagen, im Namen Jesu zusammen sein, das will ich. Und dann stehst du als Mutti und Vati dort und sagst, ich denke, du hast keine Zeit. Ja, klar, aber die sind zur JG und dann geht's los. Und dann spielen die noch Volleyball und dann treffen die sich noch zum Gebet, lesen gemeinsam Bibel, weil sie eine App haben und dann Donnerstagabend sowieso. Herrlich, wenn du miterlebst, wie das Wort Gottes junge Leute ergreift und verändert. Junge Leute, die mit einer Konsequenz zum Beispiel sagen, ich habe jetzt die Prüfung geschafft und ich werde jetzt 1 oder 2 Jahre Lebenszeit für andere Menschen einsetzen. Gehen nach Uganda und bauen dort mit auf. Gehen nach Neuseeland und transportieren das Evangelium zu Völkern, die bisher wenig Kontakt hatten. Junge Leute tun das, ne? Wo wir als Erwachsene dann sagen, ja, ob das gut geht und welche Krankheiten gibt es dort und der Flug dahin ganz schön weit und in dem Jahr fehle ich und ob ich hinterher meine Arbeit wieder kriege. Junge Leute haben diese Begeisterungsfähigkeit, dass sie sagen, es wird gut, ich gehe los. Und Johannes sagt, und mit dieser kompromisslosen Waghalsigkeit habt ihr den Bösen überwunden. Gegen diese Begeisterung ist Satan machtlos. Diese Begeisterung ist eine Form der Liebe zu Jesus. Und diese Liebe ist einfach stärker, kann der Satan abtreten. Der Satan regiert durch Angst, Jesus regiert durch Liebe. Und Jugendliche sind für Liebe sehr empfänglich. Wir haben uns ein bisschen dran gewöhnt. Regt euch das noch auf, dass ihr eine Weihnachtskrippe habt? Regt euch das auf? Regt es jemanden auf in diesem Raum? Dort gehört ein Weihnachtsbettchen hin und kein Fressnapf, in das der Sohn Gottes hineingelegt wird. Eigentlich müssten wir jedes Jahr zu Weihnachten sagen, Herr, es ist ein Drama, dich haben sie in einen Fressnapf gelegt. Und statt Bettchen war da Stroh. Nee, ist alles so schön. Na, merkt ihr was? Wir haben uns dran gewöhnt. Das muss so sein, Jesus in der Krippe. Und übrigens, der Herrscher des Himmels sagt, ich mache Hausbesuch auf der Erde. Regt dich das noch auf? Ich arbeite zurzeit an der Weihnachtspredigt. Merkt ihr das? Na? In die Richtung wird es dieses Jahr gehen. Der Herrscher des Himmels berührt die Erde und sagt, ich gucke mir das Elend nicht länger tatenlos an, ich gehe dahin. Herrlich. Ich habe mich daran gewöhnt, junge Leute reagieren drauf. Bin gespannt, was dieses Jahr als Spiel in der Mette kommt. Eins weiß ich, ein bisschen stachlich wird es wieder sein. Das gehört dazu. Junge Leute erleben, welche Kraft Glauben hat und wie Glauben Menschen verändert. Und das ist ihre Botschaft auch an uns. Ihr Erwachsenen, lehnt euch nicht zurück, sondern lasst euch inspirieren von den Signalen, die von den jungen Leuten kommen. Ich komme in die Zielgerade. Im Vers 14 fasst Johannes das alles nochmal zusammen. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe den Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Hier steht ein kleines Detail. Das Wort Gottes bleibt in euch. Als erstes denke ich ja nun mal bei Wort Gottes an meine Bibel. Keine Angst, ich habe keine dünne Bibel, nur das Neue Testament. Das ist korrekt, es ist das gedruckte Wort Gottes. Aber wir sind gerade im Johannesbrief unterwegs. Und Johannes ist der, der am Anfang des Evangeliums sagt, der da heißt, das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Wort Gottes ist bei Johannes Synonym für Jesus Christus, für seine Worte, für seine Taten, für seine Gegenwart. Jesus Christus, der da heißt, das Wort ist in euch. Wenn du dazu Ja sagen kannst, bist du gewappnet, hast du einen Halt. Wenn du glaubenstechnisch sagst, manchmal bin ich wie ein Kind, hast du einen Halt. Wenn du glaubenstechnisch ein Jugendlicher bist, hast du einen Halt. Wenn du ein Erwachsener im Glauben bist, hast du einen Halt. Jede Lebensphase der Glaubensbiografie hat ihren Wert, hat ihre Funktion, aber du hast einen Halt, wenn Christus in dir ist. Fehler werden wir machen, die Kinder, die Jugendlichen und die Erwachsenen. Aber die Fehler können uns von dem Halt nicht mehr trennen. Wir haben Stärken, Jugendliche, Kinder und Erwachsene. Und diese Stärken werden durch den Halt Jesus Christus zu einem Werk, das etwas bewegt. Zweifel werden kommen, aber weil wir einen Halt haben, können sie nicht siegen. Jesus Christus ist unser Halt und der ist in euch, schreibt Johannes im ersten Brief, im zweiten Kapitel, im Vers 14. Amen. Herr Jesus Christus, unser Verstehen läuft dem, was du sagst und tust, hinterher. Danke, dass dein Heiliger Geist uns zur rechten Zeit an das erinnert, was wir heute, morgen oder übermorgen brauchen. Amen. Lasst euch einladen zum Predigen.